Ein Wunderschön. Ich grüße Sie zur 24. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen Ende August 2023. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. In dieser Ausgabe wird es um zwei sehr verschiedene Artikel gehen, wenn sich auch beide um öffentliche Bibliotheken drehen. In der ersten geht es wieder einmal um die Covid-19-Pandemie, konkret um die Nutzungszahlen in öffentlichen Bibliotheken in Australien in den ersten zwei Jahren dieser Pandemie. Gerade jetzt, wo ich den Text einspreche, gibt es wieder Meldungen über eine mögliche neue Welle. Insoweit sollten wir noch nicht von der Vergangenheit reden, wenn wir Covid-19 sagen. Aber zumindest die ersten zwei Jahre sind jetzt hinter uns. Der Text, den ich bespreche, wertet aus, welche Genres 2020 und 2021 mehr oder weniger ausgeliehen wurden als 2019. Im zweiten Artikel werden sogenannte Sprachcafés in norwegischen Bibliotheken untersucht. Bei diesen Cafés reden Personen, die gute Norwegischkenntnisse haben, mit solchen, die noch Norwegisch lernen. Es geht darum, Sprachkenntnisse aufzubauen und zu üben. Als Gesprächsgegenstand werden verschiedene Dinge benutzt, unter anderem Bilderbücher. Im Artikel wird nun eine Studie spezifisch zu Sprachcafés, die mit Bilderbüchern arbeiten, vorgestellt. Interessant, schon mal vorneweg, ist, dass es diese Sprachcafés in zahlreichen Bibliotheken in Norwegen gibt. Obwohl sich wohl auch im Dachraum viele Bibliotheken im Bereich Sprachförderung engagieren für Menschen, die Deutsch lernen. Oder, hier kommt jetzt der Schweizer in mir durch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, wird in der bibliothekarischen Literatur ja fast nur über den Sprachraum in der Stadtbibliothek Köln geschrieben. Hier aber mal eine Studie, die einen größeren und damit verallgemeinerbareren Überblick über Sprachcafés in verschiedenen Bibliotheken bietet. Im Interlude gehe ich auf das Ende der Zeitschrift Informationspraxis ein. Sektion 1. Welchen Einfluss hat die Covid-19-Pandemie auf das Leseinteresse von BibliotheksnutzerInnen gehabt? Wenn es überhaupt einen gab. Das ist die Grundfrage der ersten Studie, die ich heute besprechen werde. Sie stammt aus Australien, insoweit geht es um australische BibliotheksnutzerInnen. Die verwendeten Daten stammen aus zwei Netzen öffentlicher Bibliotheken aus dem Umland von Sydney, also nicht direkt aus der Großstadt, sondern der Greater Metropolitan Area oder, wie man bei uns in der Schweiz sagen würde, der AGLU. Insoweit, die Aussagen sind von lokalen Entwicklungen und Besonderheiten geprägt. Dabei zeigen schon einige Grundaussagen des Textes wichtige Unterschiede zum Dachraum auf. So zeigt sich zum Beispiel, dass die Zahl der ausgeliehenen physischen Medien 2020 und 2021 gegenüber den Zahlen von 2019 zurückgegangen ist, während die Ausleihe elektronischer Medien merklich anstieg. Aber nicht so sehr, dass damit der Rückgang physischer Medien aufgefangen wäre. Es wurde also insgesamt während der aktiven Phase der Pandemie in diesen beiden Bibliotheksnetzen weniger Medien verliehen. Die AutorInnen schreiben, dass dieses Ergebnis zu erwarten gewesen wäre. Aber für den Dachraum gilt das nicht, wie ich selber Anfang des Jahres in einer Auswertung der Bibliothekstatistiken aus Deutschland, Schweiz und Österreich gezeigt habe. Im Dachraum stieg die Zahl der physischen Ausleihen 2020 und 2021 in einigen Bibliotheken teilweise merklich, und grundsätzlich kann von einem richtigen Rückgang der Ausleihen aus öffentlichen Bibliotheken während der Pandemie nicht gesprochen werden. Insoweit. Direkt in den Dachraum übertragen werden können die Ergebnisse aus Australien wohl nicht. Es zeigt sich gleich, dass diese normativen Vorstellungen, also das, was man in Anführungsstrichen halt so erwartet und denkt, nicht irgendwie größer begründen zu müssen, nicht so allgemeingültig und normal ist, wie man vielleicht annimmt. Es hat immer mit einem weiteren Rahmen zu tun, einem nationalen, aber bestimmt auch einem Lokal. Und oft bestimmt auch mit der sozialen Position, die man einnimmt, wenn man so Aussagen macht, die man denkt, dass sie allgemein von allen geteilt werden. Auch im Bibliotheksbereich. Und dennoch scheinen die möglichen Fragen, welche die Studie öffnet, recht interessant. Sie zeigt, welche Fragen man sinnvoll an die Daten, die auch in öffentlichen Bibliotheken im Dachraum vorliegen, stellen könnte. Okay, kurz die bibliografischen Angaben. Es geht um den Artikel Changes in the Usage Pattern of Public Library Collections During the COVID Pandemic von Hamid R. Jamil und Philip Haider, beide von der School of Information and Communication Studies an der Charles Stewart University in Wagga Wagga in New South Wales. Erschienen ist sie in der Zeitschrift Collection Development, dort noch als Latest Article, also ohne Heft und Seitennummern. Da es immer dauert, bis so eine Studie fertig durchgeführt ist und bis dann auch noch ein Artikel geschrieben, gereviewt und dann publiziert wird, sind die verwendeten Daten selbstverständlich nicht mehr die aktuellsten. Sie stammen vom Januar 2019 bis November 2021. Für die Fragestellung selber sind sie passend, aber selbstverständlich will man jetzt, 2023, gerne wissen, wie es, sagen wir es mal so, weitergegangen ist. Vielleicht legen die Autoren in den Jahren Zukunft dazu einen weiteren Text vor. Die Methodik haben sie ja jetzt schon erarbeitet. Gute Überleitung. Gehen wir zur Methodik weiter. Die Daten, wie gesagt, stammen aus zwei öffentlichen Bibliothekssystemen irgendwo aus Vororten von Sydney. Welche? Das sagt der Artikel nicht. Selbstverständlich geht es dabei um Anonymisierung, aber die Gemeinden dieser Metropolitan Area sind schon sehr viele, sehr unterschiedlich und auch unterschiedlich groß. Ich hätte mir deshalb schon noch ein paar mehr Angaben gewünscht, wodurch sich diese Bibliothekssysteme jetzt auszeichnen. Aber gut. Die Daten zeigen auf der Ebene von Systematikgruppen, wie viele Medien jeweils ausgeliehen wurden. Die Systematik, welche in den Bibliotheken für die physischen Medien verwendet werden, ist, wenig überraschend, die Dewey Decimal Classification, welche ja im angloamerikanischen Raum verbreitet ist. Eine andere Systematik, die in der Studie herangezogen wird, ist die des Anbieters BorrowBox, über welche die Bibliotheken E-Books und elektronische Audiobooks beziehen. BorrowBox, das ist praktisch die Onleihe bzw. Overdrive, nur halt auf Australisch. Dieser Anbieter hat eine eigene Systematik, die mit der Dewey Decimal Classification nichts zu tun zu haben scheint. Und da die Daten zu den elektronischen Ausleihen in dieser Systematik vorliegen, heißt es, dass man nicht einfach physische und elektronische Medien miteinander vergleichen kann. Und ja, wir ignorieren jetzt mal, dass elektronische Medien nicht ausgeliehen werden, sondern über Lizenzen Zugang zu ihnen gewährt wird. Das würde die Darstellung hier nur komplizierter machen. Wir nennen einfach alles Ausleihe, auch wenn wir als gute BibliothekarInnen und BibliothekswissenschaftlerInnen es selbstverständlich besser wissen. Die Fragen, welche die AutorInnen nun an die Daten stellen, sind: A. Zeigen sich die Lockdowns im Bundesstaat New South Wales, in welchem Sydney liegt, in den Ausleihzahlen? B. Welche Genres, bestimmt anhand der beiden Systematiken, zeigen dabei auffällige Entwicklungen? Und C. Da es in New South Wales zwei Lockdowns gab, haben sich diese vielleicht in einem unterschiedlichen Ausleihverhalten niedergeschlagen? Stimmt das? Und wenn ja, was waren die Unterschiede? Sicherlich, man kann nicht erwarten, dass jedes Medium, welches aus einer Bibliothek entliehen wird, auch gelesen, gehört, angeschaut wird. Aber indirekt kann man aus den Ausleihen schon etwas über die mögliche Veränderung an Leseverhalten und Leseinteressen ablegen. Das ist es, was die AutorInnen hier tun. Im Artikel wird noch kurz beschrieben, wie die Daten normalisiert und dann ausgewertet wurden. Wer sich dafür interessiert, kann das genau nachschauen. Aber im Großen und Ganzen kann man sich vorstellen, dass am Ende Tabellen stehen, in welchen zu den einzelnen Genres jeweils steht, wie oft Medien aus diesem Genre ausgeliehen wurden, ob diese Ausleihen im ersten Lockdown, März bis Juni 2020, und im zweiten Lockdown, Juni 2021 bis Oktober 2021, gestiegen, gefallen oder gleich geblieben sind. Zudem wird mitgeteilt, ob diese Ausleihe am Ende der Daten, also im November 2021, im Vergleich zu 2019 gestiegen, gefallen oder gleich geblieben war. Mit den letztgenannten Daten wollten die AutorInnen klären, ob es sich bei den beobachteten Entwicklungen um kurzzeitige Spikes oder um längerfristige Trends handelte, die über die Pandemie hinausweisen. Zu den Ergebnissen. Grundsätzlich konnten die AutorInnen Entwicklungen während der Lockdowns ausmachen. Ebenso gab es Unterschiede in der Ausleihe zwischen den beiden Lockdowns. Allgemein waren zwei Dinge festzustellen. Erstens, die physische Ausleihe ging während der Lockdowns immer massiv zurück. Die Zahl der elektronischen Ausleihen stieg. Dies auch, obwohl die Bibliotheken, die hier Daten lieferten, alle so Abholdienste anbieteten, wie das auch im Dachraum gemacht wurde. Es gab diese Tendenz hin zu weniger physischen und mehr elektronischen Ausleihen auch über die gesamte Zeit betrachtet. Also zwischen 2019 und Ende 2021. Wie gesagt, den AutorInnen erschien das erwartungsgemäß. Aber, wie ebenso schon gesagt, mir scheint, das müsste man schon erklären. Warum war das in Australien und, wie die AutorInnen im Literaturbericht des Artikels zeigen, auch in den anderen englischsprachigen Ländern so? Warum aber nicht im Dachraum? Ist der Dachraum vielleicht einfach kulturell mehr von physischen Medien geprägt als der englischsprachige? Ohne das jetzt mit einer Wertung verbinden zu wollen. Aber das war jetzt nur ein Ergebnis. Zweitens. Das zweite Ergebnis war, dass übergreifend gesehen vor allem Medien ausgeliehen wurden, welche die AutorInnen als Eskapismus beschreiben. Also als in Anführungsstrichen Weltflucht, Realitätsflucht. Es wurde mehr, wie wir im Dachraum sagen würden, Belletristik ausgeliehen als Sachmedien. Noch weit mehr, als dies normalerweise der Fall ist. oder wie auch immer wir die Äquivalente in Filmen nennen würden. Dies zeigte sich auch schon in einigen anderen Studien, welche das Leseverhalten während der Pandemie untersuchten. Zumindest wieder in englischsprachigen Ländern des globalen Nordens. Was der Artikel hier jetzt macht, ist, diese Ergebnisse tiefer aufzugliedern. Halt so weit, wie dies die Systematiken erlauben. Dabei kombinieren die AutorInnen die Ausleihen physischer und elektronischer Medien. Es stiegen vor allem die Ausleihen in den Gruppen General Fiction, Contemporary Fiction und Australian Fiction an. General Fiction ist selbstverständlich eine Sammelkategorie, in der einfach alles drin ist, was sonst keine eigene Systematikgruppe hat. Die AutorInnen vermuten, dass sich hier auch Entwicklungen verstecken könnten, die in den Daten noch nicht sichtbar sind, weil es noch keine eigene Systematik dafür gibt. Also zum Beispiel, dass hier die NutzerInnen schon mal etwas Spezifischem geschaut haben, was weiß ich, Geschichten, die in Forschungslaboren spielen, wäre nicht überraschend. Aber das wissen wir nicht, weil es halt mit allen möglichen anderen Büchern in die gleiche Kategorie eingeteilt wurde. Was aber auffällig war, ist, dass dieser Anstieg in Contemporary Fiction und Australian Fiction im zweiten Lockdown viel höher war als im ersten. Sicherlich, man muss hier immer vorsichtig interpretieren und die AutorInnen lehnen sich auch nicht allzu weit aus dem Fenster. Aber ein wenig machen die Daten schon den Eindruck, als hätten die Menschen im ersten Lockdown eher das gelesen, was sie auch sonst lesen, nur mehr, während sie im zweiten Lockdown auch mal etwas anderes, Neues lesen wollten. Es gab auch einige Rückgänge, also es wurden in einigen Gruppen der Belletristik weniger ausgeliehen als vor den Lockdowns, obgleich insgesamt mehr ausgeliehen wurde. Diese Rückgänge gab es zum Beispiel in den Gruppen Contemporary Romance, Mystery, Fantasy, Horror, Chiclet und Erotica, sowie drei Gruppen, die man wohl unter Krimi zusammenfassen könnte. Police Drama and Forensic, Crime and Fiction sowie Detective. Diese Krimis machten dabei eine interessante Entwicklung. Im ersten Lockdown waren sie von großer Relevanz, im zweiten auch noch, aber viel geringer. Zudem gingen die Ausleihen über die Zeit von 2019 zu 2021 bei den Krimis auffällig zurück. Diese Gruppen, deren Ausleihen über die Zeit zurückgegangen sind, sind jetzt fast alles Gruppen, die sonst, wie man so sagt, in öffentlichen Bibliotheken im Dachraum gut laufen. Ohne Vergleichsdaten können wir halt nicht sagen, ob das ein australisches Spezifikum ist. Aber es sind doch schon unerwartete Gruppen. Ein wenig mehr interpretiert, als man es eigentlich sollte, scheinen mir sich die Leseinteressen der NutzerInnen über die Pandemie hin zu zeitgenössischen Medien, also Büchern, Filmen und so weiter, entwickelt zu haben. Auffällig ist nämlich auch, dass sich während des ersten Lockdowns größtenteils noch sehr normale Entwicklungen zeigten. Fast alle Gruppen wurden mehr ausgebockt. Aber dann über die Zeit entwickelte sich dies anders. Vielleicht haben die Menschen im ersten Lockdown tatsächlich das gemacht, was sie immer machen, nur daheim, während sie im zweiten Lockdown dann tatsächlich etwas geändert haben. Aber das ist jetzt eher so Küchenpsychologie, Vermutung, die man wohl mehr untersuchen müsste. Bei Non-Fiction, also den Sachmedien, zeigten sich die Unterschiede zwischen den beiden Lockdowns noch klarer. In beiden Lockdowns gab es einen Fokus auf das, was die AutorInnen als Self-Help beschreiben, gefolgt von Biografien und dem, was als Australian zusammengefasst wird. Letzteres wieder eine Sammelkategorie, wo wohl alle Medien versammelt werden, die irgendetwas mit Australien zu tun haben. Aber zwischen den Lockdowns gab es Up and Downs. Zeitgenössische Biografien wurden während des ersten Lockdowns weniger ausgeborgt, dafür viel mehr während des zweiten. Bei historischen Biografien, also von Menschen, die schon länger tot sind, war es genau andersherum. So ein Hin und Her gab es bei fast allen Gruppen in den Sachmedien. Nur Selbsthilfethemen wie Gesundheit, Lifestyle, Wellbeing und so weiter stiegen kontinuierlich. Und Lifestyle, House and Home, also die Kategorie über Ausbauten, Raumgestaltung, Werken etc. Diese Kategorie stieg immer in den Lockdowns, aber nicht über die gesamte Zeit von 2019 bis 2021. Hier scheint die Interpretation auf der Hand zu liegen, nämlich, dass Menschen während der Lockdowns sich zumindest Gedanken machten, wie sie ihre Wohnung und Häuser umgestalten können. Im Ganzen fassen die AutorInnen dann aber zusammen, dass die Daten zeigen, dass die NutzerInnen während der Lockdowns in gewisser Weise an ihren Medieninteressen festhielten und diese in gewisser Weise nur immer in die eine oder andere Richtung langsam entwickelten. Die Lockdowns scheinen zwar, zumindest in diesen australischen Vorstädten von Sydney, grundsätzlich einen Trend hin zur Nutzung von mehr elektronischen und weniger physischen Medien ausgelöst zu haben. Es scheint auch leichte Entwicklung bei den Interessen gegeben zu haben. Aber diese Entwicklung gibt es ja, wie die AutorInnen betonen, immer. Ob sie in den Lockdowns wirklich unerwartete Entwicklung genommen haben, würde sich nur zeigen, wenn man die Datenreihen verlängert. Was können wir im Dachraum jetzt aus dieser Studie lernen? Wie gesagt, die Daten scheinen spezifisch australisch oder zumindest spezifisch für eine mehrheitlich englischsprachige Gesellschaft im globalen Norden. Die Ergebnisse sind schon auf den ersten Blick nicht einfach in den Dachraum zu übertragen. Aber mir scheint, was die Studie zeigt, ist, dass solche Daten sinnvoll ausgewertet werden können. Doch immer nur bis zu dem Punkt, wo sie dann inhaltlich interpretiert werden müssten. Sie können Entwicklung auch auf der Ebene von Gruppen in Systematiken aufzeigen. Und das eigentlich recht einfach. Das wurde hier für die ersten 2 Jahre der Covid-19-Pandemie gemacht, aber es lässt sich selbstverständlich auch außerhalb von Pandemien machen. Nur, die Daten können auch bei ganz genauer Analyse nicht zeigen, warum Menschen bestimmte Bücher ausborgen und andere nicht. Bei diesem Beispiel hier konnte man viel vermuten. Aber Vermutungen müssen überprüft werden. Die Studie zeigt, was mit relativ einfachen Datenanalysen erreicht werden kann. Also ich sage das jetzt, ohne dass ich die Arbeit bei der Auswertung machen muss, aber ich meine eine einfache Darstellung der Daten, noch keine Erstellung von statistischen Modellen oder Überprüfung von Hypothesen. Sie zeigt dann aber auch, was wohl eher tiefergreifende Forschung bedarf, die sich dann den konkreten Interessen und Medienkonsumpraxen von NutzerInnen nähern muss. Eine Nebenbemerkung noch. Im Artikel wird erwähnt, dass alle diese Bibliotheken auch irgendwelche Formen von Abholdiensten anboten während der Lockdowns und sich damit auch erklärt, warum es während der Lockdowns trotzdem physische Ausleihen gab. Dabei fiel mir auf, solche Dienste waren ja auch im Dachraum verbreitet. Ich erinnere mich, dass sie eine Zeit lang immer und immer wieder erwähnt wurden. Aber eine Auswertung dieser Dienste gab es, soweit ich sehe, noch nirgends. Weder ob und wenn ja, was überhaupt ausgeborgt wurde, noch was die NutzerInnen davon hielten, noch ob die Dienste jetzt weitergeführt werden. Und es gibt bestimmt noch mehr Fragen. Ich würde sagen, die Erfahrung mit diesen Abholdiensten, das ist noch eine Leerstelle, falls jemand gerade ein Thema für ein Forschungsprojekt, eine Abschlussarbeit oder so sucht. Interlude. Was in den letzten Monaten passiert ist, ist, dass die Zeitschrift Informationspraxis ihr Erscheinen eingestellt hat. Das hat sie recht unzeremoniell verkündet. Auf der Homepage findet sich einfach die Meldung, Achtung, die Zeitschrift Informationspraxis stellt den Betrieb ein. Absurderweise stammt der letzte Forschungsbeitrag, der in der Informationspraxis erschien und direkt darunter verlinkt ist, auch noch von mir. Das war nicht so geplant. Aber ein wenig nostalgisch macht mich das Ganze schon. Die Informationspraxis war nicht meine Redaktion. Gleichwohl habe ich einiges von ihr mitbekommen. Damals, als die Zeitschrift gegründet wurde, habe ich mir ja noch ein Büro mit dem Kollegen Mumenthaler geteilt, der eine treibende Kraft hinter dieser Gründung war. Ich habe deshalb auch immer wieder einmal über spezifische Herausforderungen dieser Zeitschrift gehört und konnte sie mit meinen Erfahrungen aus der Libreas-Redaktion vergleichen. Da gab es immer Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Beispielsweise das Open-Peer-Review-Verfahren, das die Informationspraxis betrieb, aber der Redaktion auch manchmal Kopfzerbrechen bereitete. Sicherlich kann man sich fragen, ob es damals, 2015, notwendig war, noch eine Zeitschrift im Bibliothekswesen zu gründen. Aber damals schien es tatsächlich so, als gäbe es ein großes Interesse. Mehr Publikationsorte erschienen mir damals schon und auch heute noch eh immer besser als weniger. Zumal mit einer anderen Redaktion, die wie die Informationspraxis ihren Fokus auch auf die Praxis legen wollte, auch ein anderer Blick möglich ist, als zum Beispiel nur der Blick aus der Libreas-Redaktion. Was die Redaktion der Informationspraxis jetzt dazu gebracht hat, aufzuhören, so habe ich unter der Hand gehört, also das sind Gerüchte, aber solche, die gut passen, war mangelnde Beteiligung. Es braucht für eine Zeitschrift einfach Personen, die die Beiträge verfassen, Personen, die das Peer-Review machen, Personen, die die Korrekturen machen, Personen, die sich um die technische Infrastruktur kümmern oder auch um den Druck, wenn es sowas gibt, was im Bibliothekswesen aber nicht ungewöhnlich ist. Und es braucht Personen, die die Redaktionsarbeit machen. Nicht zuletzt braucht eine Zeitschrift oft eine Struktur, die sie trägt. Im Fall der Informationspraxis war das ein Verein. So ist das bei der Libreas ja auch. Aber es kann bekanntlich auch ein Verband, eine Arbeitsgemeinschaft, ein Verlag und so weiter sein. Auch das muss irgendwer machen. Das Problem, Leute zu finden, die das alles machen, ist eines, das viele Zeitschriften im Bibliotheksbereich haben. Manchmal scheint mir, und deshalb führe ich das hier aus, als wäre das im Bibliothekswesen nicht so richtig bekannt. Aber all die Medien, mit denen das Bibliothekswesen sich gegenseitig über sich selbst berichten kann, also eine Selbstbeobachtung vornehmen kann, um es mal soziologisch auszudrücken, und in denen Debatten geführt werden, Theorien entwickelt, Diskurse geprägt werden können. All die müssen vom Bibliothekswesen selber getragen werden. Wenn das niemand mehr macht oder zu wenige, dann bricht das vielleicht irgendwann zusammen. Und dann entwickeln sich Bibliotheken im Dachraum auseinander, ohne es auch nur bemerken zu können. Sicherlich, Zeitschriften kommen und gehen. Engagierte entschließen sich auch immer wieder einmal aufzuhören. Das passiert in Vereinen, die Konzerte in Liechtenstein organisieren, genauso wie mit den Leuten, die das lokale autonome Jugendzentrum am Laufen halten oder halt Lesegruppen. Aber trotzdem ist es immer schade, wenn man näher dabei ist und eher das Potenzial sieht, das solche Projekte gehabt haben. Mehr bibliothekswissenschaftliche Zeitschriften wären besser. Ich hoffe, es finden sich in Zukunft wieder mehr Kolleginnen, die eine neue zum Laufen bringen. Oder halt bei denen mitmachen, die es schon gibt. Sektion 2. Okay, gehen wir nach Norwegen. Dort finden in vielen öffentlichen Bibliotheken Sprachcafés statt. Konkret durchgeführt werden sie meist von Ehrenamtlichen. Aber die Vorbereitung, inklusive der Auswahl der Medien, über die geredet wird, übernehmen BibliothekarInnen. In den Sprachcafés reden die Ehrenamtlichen, die alle gute Norwegischkenntnisse haben, mit Menschen, die noch dabei sind, ihr Norwegisch zu verbessern, über die ausgewählten Medien. Ziel ist es, mittels dieser Gespräche Norwegisch zu üben. Dabei sind im Sprachcafé dann immer mehrere Leute, die Norwegisch lernen wollen, versammelt. Das ist also kein Sprachtandem. Durchgeführt werden die Cafés auch immer wieder, nicht nur einmal. In den Cafés werden verschiedene Medien benutzt, über die dann geredet wird. Beispielsweise aktuelle Zeitungsartikel, aber auch Bilderbücher oder Lyrik. Ausgewählt werden die Medien offenbar von den BibliothekarInnen, in deren Bibliothek das jeweilige Sprachcafé stattfindet. Was diese Medien auszuzeichnen scheint, jetzt greife ich den Ergebnissen aus dem Text, den ich gleich besprechen werde, etwas vor, ist, dass sie recht kurz sind, aber gleichzeitig viel Gesprächsstoff bieten. Also normalerweise. Ich weiß, Lyrik kann auch ein 300-seitiger Epos sein, aber es geht ums Prinzip. Die Studie, die ich besprechen werde, beschäftigt sich jetzt explizit mit denjenigen Sprachcafés, welche Bilderbücher einsetzen. Sie interessiert sich dabei für die Sicht der Ehrenamtlichen, welche die Sprachcafés durchführen, für die Sicht der Menschen, die an den Sprachcafés als Lernende, Übende teilnehmen, sowie für die Bilderbücher, die eingesetzt werden. Erstmal kurz die bibliografischen Angaben. Die Studie selber wurde im Rahmen eines größeren Forschungsprojektes, das heißt auch mit einem größeren Forschungsteam, durchgeführt. Aber der Artikel selber wurde verfasst von Öse Christine Tweit und Jamie Johnson. Titel ist Talking about Picture Books in Libraries Language Cafés. Und Publikationsmedium ist das Journal of Librarianship and Information Science, wo der Text noch als Online-First-Artikel erschienen ist, also auch ohne Heft und Seitennummer. Für den Artikel wurden nun Sprachcafés selber beobachtet, wobei davon eine ganze Zahl wegen der Covid-19-Pandemie online durchgeführt wurden. Anschließend wurde mit Ehrenamtlichen insgesamt 13 und mit TeilnehmerInnen insgesamt 12 Interviews geführt. Diese Interviews transkribiert und kodiert, um Gemeinsamkeiten festzustellen. 12 und 13. Das sind selbstverständlich auffällige Zahlen, aber ich denke nicht, dass die AutorInnen hier Anspielungen auf die Bibel machen wollen, sondern dass sich das eher so ergeben hat. Der Rest des Textes ist frei von solchen Symboliken. Gleichzeitig wurden die Bilderbücher analysiert, welche für die Sprachcafés genutzt werden. Der Artikel selber stellt Ausgewählte davon explizit vor und greift dabei auch auf literarische und sprachpsychologische Forschung zur Wirkung von Bilderbüchern zurück. Was ist das für eine Forschung hier im Artikel? Die beiden AutorInnen arbeiten am Department of Archivist, Library and Information Science der Oslo Metropolitan University. Also würde man vermuten, dass das Bibliothekswissenschaft ist. Aber gleichzeitig könnte man es wohl auch in der Lese- oder Sprachforschung verorten oder auch der Lese- und Sprachdidaktik. Zumal die Sprachcafés und die Bilderbücher im Fokus stehen, nicht die Bibliotheken selber. Aber gleichzeitig sind diese Sprachcafés ein bibliothekarisches Angebot. Mir scheint, der Artikel zeigt mal wieder, wie disziplinär offen die Bibliotheksforschung sein kann. Die Bibliothekswissenschaft hat keinen wirklich geteilten methodischen oder theoretischen Kern. Egal, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Okay, zurück zu den Ergebnissen. Ich stelle die einzelnen Bilderbücher hier jetzt nicht vor. Zumal es sie vor allem auf Norwegisch gibt, was ihre Verbreitung ein wenig einschränkt. Eher fokussiere ich mich darauf, was a. die Ehrenamtlichen sagten und b. was die TeilnehmerInnen sagten. Danach noch c. einige zusammenfassende Aussagen zu, wie man so sagen kann, guten Bilderbüchern. Gut bezogen auf die Nutzung in Sprachcafés, nicht auf andere Kriterien. Bei beiden Gruppen von Befragten gab es einige grundsätzliche Aussagen, denen jeweils die meisten Befragten folgten. Die Ehrenamtlichen waren relativ positiv gegenüber Bilderbüchern als Medium für die Sprachcafés. Die meisten waren auch mit den Bilderbüchern zufrieden, die sie nutzen sollten, obgleich einige wenige Probleme mit den konkreten Büchern, aber nicht Bilderbüchern an sich, hatten. Die Verbindung von Text und Bild, von relativ einfachen Geschichten, die aber über die Bilder auch immer wieder Anlass zur Interpretation boten, wurde als förderlich angesehen. In einer neuen Sprache, so schreiben die AutorInnen, sei die emotionale Ebene der Sprache schwerer zu lernen als Vokabeln und Grammatik, also praktisch die kulturelle Seite. Bilderbücher würden aber Anregungen gerade dafür liefern, die emotionale Ebene zu bearbeiten. Diese grundsätzlich positive Einschätzung fand sich auch bei den TeilnehmerInnen von Sprachcafés. Dabei ist aber wichtig zu erwähnen, dass sich hier nur eine sehr spezifische Gruppe von Personen interviewen ließ. Alle lernten gerade Norwegisch, aber fast alle hatten auch einen akademischen Hintergrund. Der Großteil von ihnen war älter, einige schon in Rente. Nur 2 der 12 waren in ihren 20ern. Es waren also recht gut gebildete Personen. Expats, wie wir in der Schweiz sagen. Das hatte auch damit zu tun, dass sich das Publikum der Sprachcafés änderte, als diese online durchgeführt wurden. Zumindest nach Aussage der Bibliothekarinnen, die auch befragt wurden für diese Studie, ging die Zahl der Personen mit anderen Bildungshintergründen oder in einem anderen Alter zurück, als man die Sprachcafés online durchführte. Ebenso beteiligten sich jetzt Personen an den Sprachcafés, die außerhalb Norwegens wohnten, was sie selbstverständlich nicht konnten, als diese nur vor Ort stattfanden. Man muss bei den Antworten also schon etwas aufpassen, es ist eine sehr spezifische Gruppe, die hier befragt wurde. Und dennoch, grundsätzlich, fanden sich die TeilnehmerInnen offenbar nicht dadurch zurückgesetzt, dass sie über Bilderbücher sprechen sollten. Vielmehr waren einige davon überrascht, wie intensiv die Diskussionen werden konnten und wie viel Kreativität die Bilderbücher auslesen konnten. Bilderbücher wurden von ihnen, jetzt als ungefähres Zitat, als nicht nur für Kinder wahrgenommen. Alles in allem zeigt die Studie also, dass sich Bilderbücher gut in Sprachcafés einsetzen lassen. Es gibt allerdings Einschränkungen bezogen darauf, was für Bilderbücher. Ich weiß jetzt nicht, ob dies auch für Bilderbücher im Dachraum gilt. Das muss ein Thema für ein anderes Mal bleiben. Aber zumindest in Norwegen sind in den letzten Jahren offenbar eine Anzahl von Bilderbüchern erschienen, die sich explizit an Erwachsene richten und solche, wohl mit Schnittmenge, in denen Bild und Text gerade nicht übereinstimmen. Oder anders, es gibt eine Anzahl von Bilderbüchern, die gerade mit einem Widerspruch von Bild und Text arbeiten. Das ist als künstlerisches Mittel selbstverständlich gut möglich. Und ich bin mir sicher, allen fallen sofort einige Geschichten ein, wo es sogar sinnvoll sein kann, sie so zu erzählen. Aber zum Sprachenlernen sind diese Bilderbücher gerade nicht geeignet. Man muss, anders gesagt, vor einem Sprachcafé, also das Bilderbuch, das verwendet werden soll, explizit anschauen. Das ist nicht so überraschend, das sollte man mit Gedichten, Geschichten, Zeitungsartikeln ja auch. Ansonsten liest man vielleicht im Sprachcafé einfach nur einen langweiligen Text über die gute Zwetschgenernte dieses Jahr und hat dann nichts mehr zu diskutieren. Aber bei einem Medium wie Bilderbüchern, das manchmal als wenig komplex wahrgenommen wird, ist es doch bemerkenswert. Was mir nach dem Artikel allerdings nicht klar ist, ist, was die Aufgabe der Bibliothek bei diesem Sprachcafés ist. Sicherlich, sie finden in Bibliotheken statt und das offenbar in größerer Zahl. Zudem wählen BibliothekarInnen die Medien aus. Aber eigentlich könnten die Sprachcafés auch anderswo stattfinden. Gerade in Norwegen gibt es zahllose Literaturhäuser, die auch anbieten könnten. Obwohl ich nicht weiß, in Klammern, ob sie das nicht sogar schon tun. Das soll keine Kritik sein, weder am Artikel noch an Sprachcafés. Mir scheint nur wieder auffällig, dass der Artikel ein wenig eine nationale Besonderheit des Bibliothekswesens in Norwegen implizit so darstellt, als müsste sie nicht begründet werden. Öffentliche Bibliotheken machen das halt. Punkt. Aber es stimmt ja so nicht. In anderen Ländern machen sie es ja nicht. Oder andere Einrichtungen machen es. Unter der Hand, scheint mir, zeigt der Artikel mal wieder, dass Bibliothekssysteme in den verschiedenen Ländern jeweils unterschiedlich sind. Man kann nicht einfach voraussetzen, dass das, was in einem Land als mehr oder minder normale Aufgabe öffentlicher Bibliotheken beziehungsweise als Aufgabe von BibliothekarInnen angesehen wird, auch in einem anderen Land als normale Aufgabe gilt. Eine kurze Kritik an dem Text noch, falls ihn jemand selber lesen möchte. In ihm wird die Migrationserfahrung praktisch nur als Problem dargestellt. Also, es sei schwer, wenn man nach Norwegen einwandert. Man muss Norwegisch lernen, es kann ein Problem sein, etc. pp. Und manchmal ist es so, besonders wenn Menschen fliehen müssen. Aber halt nicht immer. Manchmal, oft sogar, ist Migration auch ein Potenzial für die Gesellschaft, in die migriert wird, und für die Menschen, die migrieren. Das scheint mir der Artikel ein wenig aus dem Blick verloren zu haben. So, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat Sie interessiert. Und vielleicht hat jetzt jemand auch Lust, mal über die Click-and-Collect-Angebote öffentlicher Bibliotheken, die 2020, 2021 angeboten wurden, zu forschen. Ansonsten passen Sie auf sich auf. Trinken Sie genug, gehen Sie nur auf Wanderwege, für die Sie auch die richtige Ausrüstung dabei haben, und versuchen Sie nicht, die Kühe umzuschubsen. Bis zum nächsten Mal.